Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Und so hört sich der erste große Börsengang in Deutschland in diesem Jahr an. Ja, 25,50 Euro, das war der erste Preis, noch unter dem Ausgabepreis von 26 Euro. Mehr zum Börsengang und Einschätzung dazu gleich in dieser Sendung, in der wir auch einen Blick auf die Automobilindustrie werfen, die Bilanzen des Autobauers BMW und des Zulieferers ZF Friedrichshafen und noch eine Bilanz, nämlich die der Deutschen Bahn in unruhigen Zeiten. Zunächst aber zu der Entscheidung, auf die die Finanzmärkte weltweit gestern Abend gewartet haben. Die US-Notenbank Fed hat über die Zinsen entschieden. Mehr dazu jetzt von Ralf Borchert aus Washington.
Wieder keine Zinssenkung der US-Notenbank, noch nicht. Die Fed hat den Leitzins zum 5. Mal in Folge unverändert gelassen, auf hohem Niveau, in der Spanne zwischen 5,25 und 5,5%. Gleichzeitig deutet die Prognose der US-Notenbank darauf hin, dass sie noch in diesem Jahr 3 Zinssenkungen anstrebt, voraussichtlich um jeweils 0,25 Prozentpunkte. Fed-Chef Jerome Powell sieht sich in seinem Kurs insgesamt bestätigt. Die Inflation in den USA sei im vergangenen Jahr erheblich gesunken, bleibe aber über dem Langfristziel von 2%, so Powell in der Pressekonferenz nach Bekanntgabe der Fed-Entscheidung.
Inflation has eased notably over the past year, but remains above our longer-run goal of 2%.
Der US-Notenbankchef rechnet für das laufende Jahr mit einer durchschnittlichen Teuerungsrate von 2,4%, für 2025 von 2,2 und für 2026 dann von den angestrebten 2%. Insgesamt also keine Überraschung von Seiten der Fed. US-Präsident Joe Biden kann weiter darauf hoffen, dass die Wählerinnen und Wähler die vergleichsweise guten Arbeitsmarktzahlen am Ende zu seinen Gunsten auslegen. Bisher ist das in Umfragen nicht der Fall.
Und diese Information zur Zinsentscheidung in den USA nehmen wir mit an die Börse in Frankfurt am Main, wo ich unseren heutigen Berichterstatter Stefan Wolf begrüße. Herr Wolf, wie fielen die Reaktionen auf die Aussagen der US-Notenbank aus?
Nun, die Äußerungen von Jerome Powell waren ungewöhnlich klar. Man rechnet jetzt, so ist es ja auch angekündigt worden, wahrscheinlich mit 3 Zinssenkungen in diesem Jahr. Um 0,75 Prozentpunkte dürfte es also bergab gehen. Und diese klaren Aussagen, die haben den deutschen Aktienindex auf einen neuen Rekord gehievt. Der stand zwischenzeitlich bei 18.178 Punkten. Inzwischen ein bisschen zurückgefallen auf 18.075 Punkte, aber immer noch 60 mehr als gestern.
Eine weitaus kleinere Notenbank, die in der Schweiz, hat heute Vormittag für großes Aufsehen gesorgt. Warum?
Weil sie zum ersten Mal seit 2015 tatsächlich die Leitzinsen gesenkt hat. Der Leitzins der SNB wurde um 25 Basispunkte auf 1,5% zurückgenommen. Das konnte man sich leisten, weil die Inflation unter die Marke von 2% gefallen ist.
Und auch die Notenbank der Türkei wartet heute mit einer Überraschung auf, aber irgendwie in die andere Richtung.
Ja, mit Inflationsraten um 2% hält man sich da nicht auf. Deshalb wurde der Leitzins drastisch angehoben auf jetzt sage und schreibe 50%. Das Ganze, um die schwindsüchtige türkische Lira zu stützen. Und die reagierte sofort mit einem Sprung nach oben.
Und heute Mittag wollte auch die Bank of England über ihren weiteren Kurs entscheiden. Ist der Beschluss schon da?
Ja, und es war keine Überraschung, dass die Zinsen noch einmal unverändert bei 5,25% geblieben sind. Denn unter den Industriestaaten hat Großbritannien eine ungewöhnlich hohe Inflation, die bei 3,4% liegt.
Ja, jetzt wird es aber dann Zeit, dass wir zum Börsenereignis des heutigen Tages bei Ihnen in Frankfurt kommen. Der Börsengang von Douglas, der Parfümeriekette. Wir haben schon vorhin gehört, der Start war nicht ganz so glänzend zum Start, schon gleich Verluste. Wie ist es denn dann weitergegangen?
Ja, die Parfümeriekette ist hier kräftig abgestunken, wenn Sie mir das Wortspiel erlauben. Auf 23,06 Euro ist der Kurs gefallen. Ich habe mich kurz nach dem Börsengang mit Professor Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein darüber unterhalten. Er findet diesen Kursrutsch nicht weiter dramatisch, was aber auch unter anderem damit zusammenhängen kann, dass er früher mal im Management von Douglas gearbeitet hat. Meine erste Frage war aber nach den Konsumaktien, die ja sehr spärlich gesät sind in Frankfurt. Es gibt noch die Medien. Es gibt Economy, den Elektronikhändler, es gibt Zalando, jetzt also auch Douglas. Was er davon hält, hören Sie hier.
Das hat Seltenheitswert und ich werte das als sehr positiv, wenn ein Handelsunternehmen diesen Schritt tut und sich damit auch transparent macht, denn die Vorschriften der Rechnungslegung und der Offenlegung sind für Börsenunternehmen nochmal eine völlig andere Dimension als für Familienunternehmen.
Die Börse sieht es eher skeptisch. Das Unternehmen hat den Ausgabepreis am unteren Rand nur erwischt und ist dann direkt beim ersten Kurs drunter gefallen. Was sagt das über den Börsengang aus?
Ich sag mal, das Spiel hat 90 Minuten. Wir sollen mal abwarten, auch die nächsten Monate, wenn die ersten nächsten Quartalsberichte erscheinen. Denn ein Ausgabekurs sagt erstmal gar nichts. Es hängt davon ab, wie der sich in Zukunft entwickelt.
Und natürlich, wie sich die Geschäfte entwickeln. Wie schätzen Sie da die aktuelle Lage bei Douglas ein und wie sehen Sie die Wachstumschancen?
Also in der Tat hat sich der Einzelhandel in den letzten Jahren sehr schlecht entwickelt und entgegen diesem Trend hat sich Douglas positiv entwickelt, ist gewachsen, ist in allen Kanälen sowohl stationär als auch online gewachsen und weist dabei auch eine sehr hohe Profitabilität aus, insofern gegen den Trend gewachsen, was ein gutes Zeichen ist.
Ja, Douglas bezeichnet sich ja selbst als Multi-Channel-Anbieter, also Internet und auch die Ladengeschäfte will man nicht vernachlässigen. Ist das der Weg, den der Einzelhandel in Zukunft gehen muss?
Ich denke schon. Ich gehe auch davon aus, dass in Zukunft die größten Online-Händler stationäre Händler sein werden, die auch online verkaufen, wie beispielsweise Douglas, die Kanalverzahnung, wo Kunden quasi online einen Artikel bestellen und im Laden abholen können, setzt extrem performante Warenwirtschaftssysteme voraus. Da passieren im Handel durchweg unglaubliche Fehler, die eben Kunden auch vergraulen. Aber bei Douglas funktioniert das. Insofern ist da Douglas auch als Multi-Channel oder Multi-Chanel, hat schon mal ein Student gesagt, gut aufgestellt.
Wenn Sie sich jetzt die Lage generell vom Einzelhandel anschauen, sieht man, dass der deutsche Verbraucher sehr verunsichert ist, hält das Geld momentan zusammen. Wie stellt sich denn die Situation allgemein da europäisch zum Beispiel? Denn Douglas ist ja international auch unterwegs.
In der Tat haben internationale Einzelhändler, wie auch ein Zalando, die nicht nur auf dem deutschen Markt verkaufen, sondern international, sehr viel bessere Karten, weil sie eben die sehr schlechte Situation, die sehr spezifisch ist für Deutschland, auf dem deutschen Markt ausgleichen können.
Und die Kosten muss man auch im Blick halten. Wie sehen denn die Sparbemühungen aus? Douglas will ja zuerst mal mit dem Börsengang die Schuldenlast senken. Ist man da auf einem guten Weg?
Schulden kosten Geld, vor allem Anleihen kosten viel Geld und mit Eigenkapital, was jetzt reingeholt wird und dem Schuldenabbau, werden natürlich auch Zinskosten abgebaut.
Als Douglas zuletzt an der Börse war, bestand das Unternehmen ja nicht nur aus Parfümerie, sondern es gab auch einen Buchhändler, Schokoladenhändler. Davon hat man sich ja allgemein gelöst. Kann das aufgehen, wenn man sein Geschäft auf schmalere Füße stellt?
Das ist ja auch ein Trend, der generell zu beobachten ist, dass diversifizierte Unternehmen sich quasi von den unterschiedlichsten Aktivitäten trennen und auf das Kerngeschäft fokussieren, was dann auch dem Börsenkurs zugutekommt. Ich glaube, das war ein folgerichtiger Schritt. Die Familie Kreke ist ja interessanterweise auch in anderen Sparten noch beteiligt und ist auch Garant dafür, dass Dinge auch familienorientiert bleiben in diesem Unternehmen.
An der Börse sieht man das etwas kritischer als Professor Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein. Hier spricht man davon, dass die Kursverluste am ersten Handelstag durchaus auch ein Schlag für die Aktienkultur sein könnten.
Trotzdem vielen Dank vor allen Dingen für Multi Chanel. Da müssen wir über den Goldpreis unbedingt reden. Der steigt auf ein Allzeithoch. Warum?
Zinsen, denn wenn man weltweit fallende Zinsen erwartet, macht das Gold wieder interessant. Dafür gibt es ja bekanntermaßen keine Zinsen. Der Goldpreis steigt zwischenzeitlich auf $2,222,39, fällt jetzt wieder auf $2,207,73 zurück. Immerhin noch ein Plus von 2,3%.
Ja, dann fehlen noch Anleihen und der Euro.
An den Anleihemärkten hat die Umlaufrendite 2 Basispunkte verloren auf 2,44%, während der Euro um einen halben US-Cent auf 1,0908 anzieht.
Vielen Dank an Stefan Wolf in Frankfurt am Main. Wann soll man als Autobauer aus dem Verbrennungsmotor aussteigen und komplett auf Elektroautos setzen? Eine Frage, die sich angesichts des nicht gerade stürmisch verlaufenden Ausbaus der Elektroladesäulen viele in den Chefetagen der Autokonzerne stellen. Anders als etwa Mercedes hat sich BMW nie zu einem Komplettausstieg aus der Verbrennertechnologie bekannt, sondern immer betont, dass Technologieoffenheit nötig sei. Punkten will der Münchner Premiumhersteller bei den Elektroautos mit der sogenannten neuen Klasse. Mehr dazu jetzt von der Jahrespressekonferenz von Michael Watzke.
Wenn Schulkinder in eine neue Klasse wechseln, dann sind sie meistens ziemlich kleinlaut und nervös. BMW nicht. Die Münchner wollen nächstes Jahr mit ihrer neuen Klasse starten. Und vor Selbstbewusstsein platzt BMW-Chef Oliver Zipse fast das Hemd. Man eröffne hier nicht etwa ein neues Kapitel in der Automobilgeschichte.
With the neue Klasse, we are writing a whole new book.
Man schreibe gleich ein neues Buch. Die neuen Oberklasse BMWs haben laut Zipse mit herkömmlichen Autos nichts mehr gemeinsam.
We call them our superbrains.
Und dass neulich der Technologieriese Apple aus seinen Automobilplänen ausgestiegen ist, führt Zipse zum Teil auch auf die neue Klasse von BMW zurück. Die Kalifornier hätten halt gesehen, gegen wen sie antreten.
Wir haben keine Angst vor Technologieunternehmen, weil wir selber eines sind.
So viel Selbstbewusstsein hat seinen Preis. BMW pumpt derzeit Milliardensummen in die neue Klasse und stellt seine kompletten Produktionsprozesse um, um noch mehr BEVs, also Elektroautos, und nebenher auch Verbrenner zu produzieren, erklärt Entwicklungsvorstand Frank Weber.
Das ist das größte Investment der Unternehmensgeschichte, das wir hier in die neue Klasse machen. Das betrifft nicht nur die Derivate der neuen Klasse, das ist ein Investment ins Unternehmen in Summe.
Ob sich die Milliardeninvestitionen auszahlen, wird davon abhängen, ob die neuen wirklich so klasse sind, wie BMW sie anpreist. Die Münchner sind im Stillen ganz froh, dass die neue Klasse erst nächstes Jahr kommt. Aktuell wäre das Marktumfeld nämlich nicht sehr günstig. Die Verkaufszahlen von E-Mobilen stagnieren, weil die staatlichen Zuschüsse sinken. Die Preise sind unter Druck. Konkurrent Tesla etwa ächzt unter einer hohen Zahl von Rückläufern, die die Erträge drücken. BMW sah diese Probleme im vergangenen Jahr noch nicht. Im Gegenteil, der Absatz stieg sowohl bei BEVs als auch bei Verbrennern, sagt BMW-Produktionschef Milan Nedeljkovic.
Wir haben im letzten Jahr mehr als 2,6 Millionen Fahrzeuge produziert in der Group und das war ein All-Time-High. Entsprechend haben wir in den meisten Werken auch Rekordproduktionszahlen geschafft.
Was aber nicht recht zu dieser Erfolgsstory passen will, der sonst so selbstbewusste Oliver Zipse bittet die EU, das Ziel bis 2030 flottenweit 55% Kohlendioxid einzusparen, müsse noch einmal geprüft werden, so der BMW-Chef.
Und wir halten es für falsch, genau den Zeitpunkt festzulegen, an dem bestimmte Zielsetzungen, insbesondere dann, wenn es um reine Exit-Strategien geht, festzulegen.
Soll heißen, die Vorgabe der EU-Kommission, bis 2035 ganz aus dem Verbrenner auszusteigen, sei zu ambitioniert. Die USA seien da flexibler, so Zipse.
Ich glaube, man muss ja auch ein bisschen pragmatisch umgehen, wenn es um echten Klimaschutz geht. Es nützt nichts, wenn wir eine Regulation haben, die am Schluss bezüglich des Klimaschutzes gar nicht wirksam ist.
Zipse argumentiert, der Markt sei in 11 Jahren noch nicht so weit, komplett auf Verbrenner zu verzichten. Der BMW-Chef plädiert für E-Fuels, aber die sind unter Experten höchst umstritten.
Gestern haben wir in den Sendungen Wirtschaft am Mittag und Wirtschaft und Gesellschaft berichtet, dass über 10.000 Beschäftigte des Autozulieferers Bosch vor die Konzernzentrale bei Stuttgart zogen, um gegen Stellenabbau zu protestieren. Vor der Konzernzentrale des nach Bosch zweitgrößten deutschen Autozulieferers, der ZF Friedrichshafen AG, blieb es zwar heute ruhig, doch ohne Stellenabbau kommt auch dieses Unternehmen mit Sitz in Bodenseenähe offenbar nicht den Weg in die Zukunft hin. Thomas Wagner berichtet.
Einerseits die noch frischen Erinnerungen an die Fernsehbilder über die Arbeitnehmerproteste gestern vor der Bosch-Zentrale, andererseits Gelassenheit bei Holger Klein, Vorstandschef des nach Bosch zweitgrößten deutschen Autozulieferkonzerns, ZF Friedrichshafen.
Nun, im Wesentlichen geht es ja nicht darum, ob wir Angst davor haben, dass bei uns demonstriert wird.
Denn erstens gab es bereits im Januar eine Mitarbeiterdemo vor der Konzernzentrale in Friedrichshafen. ZF schließt immerhin langfristig zwei Werke in Gelsenkirchen und in Eitdorf. Zweitens aber, so Vorstandschef Klein, könne man vor dem anstehenden Transformationsprozess mit steigendem Kostendruck die Augen nicht verschließen.
Die Transformation zur E-Mobilität, das wird am Ende des Tages Arbeitsplätze, Beschäftigung kosten. Ein E-Antrieb hat etwa die Hälfte der Wertschöpfungstiefe wie ein Getriebe in unserem Fall.
Er sei sich deswegen sicher, 2030 werde ZF weniger als die derzeit 54.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den deutschen Standorten beschäftigen. Weltweit stehen bei ZF derzeit 170.000 Menschen in Lohn und Brot. Blaue Briefe mit Kündigungen will das Unternehmen mit Sitz am Bodensee aber zumindest nicht an seine Mitarbeiter in Deutschland schicken, wenn auch von Betriebsrat und IG Metall in den vergangenen Wochen immer wieder ein Abbauszenario von 12.000 Jobs bei ZF ins Spiel gebracht worden war. Eine Zahl, die aus Sicht von ZF-Chef Holger Klein erklärungsbedürftig ist.
Wir arbeiten natürlich in Szenarien auch mit Themen wie Fluktuation und Demografie, also Mitarbeitern, die in Pension gehen. Und in Deutschland sind die beiden Effekte mit ungefähr 12.000 Mitarbeitern zu beziffern. Solange wir Qualität bringen und innovativ sind, können wir auch wettbewerbsfähig sein.
Und wettbewerbsfähig sei der Konzern so klein heute bei der Vorlage der Geschäftszahlen für 2023. Der Jahresumsatz lag mit knapp 47 Milliarden Euro um etwa 7% über dem Umsatz ein Jahr zuvor. Längst sei ZF neben seinen klassischen Produkten wie Getriebe, Lenkungen und Achsen auch mit innovativen Angeboten wie Antriebssystemen für die Elektromobilität und eigenen Computern für das autonome Fahren auf dem Markt. Auch der Gewinn vor Steuern und Zinsen ging nochmals um 400 Millionen Euro auf etwa 2,4 Milliarden Euro nach oben. Doch Achtung, schaut man sich den Gewinn nach Zinsen und Steuern an, dann bleiben da gerade noch 126 Millionen Euro übrig, weniger als halb so viel im Vergleich zum Vorjahr. Der Grund, der Autozulieferkonzern ZF schiebt einen großen Schuldenberg von etwa 10 Milliarden Euro vor sich her und das bei einem hohen Zinsniveau. Allerdings,
ja, zunächst muss man mal fragen, wo kommen die Schulden eigentlich her?
Zum einen durch die Übernahme des amerikanischen THW-Konzerns vor etwa 10 Jahren, zum anderen durch die Übernahme des Bremsenherstellers für Busse und Lkw Wabco vor 4 Jahren. Dies seien trotz aller Zinslast derzeit strategisch sinnvolle Zukäufe gewesen, denn
wir haben uns in Summe unabhängiger von der Verbrennertechnologie gemacht.
Zudem verfolge man einen soliden Langfristplan, um die Verbindlichkeiten kontinuierlich abzustottern. Mit der Folge eines rigiden Sparkurses, der auch den Vorstandschef nicht ausnimmt. Wenn er ein Flugticket buche, so Holger Klein, achte er vor allem
auf den Preis. Wir müssen Kosten sparen und insofern gilt das auch für den CEO, auch Holzklasse.
Es war ein schwieriges Jahr 2023 für die Fahrgäste der Deutschen Bahn. Fast jeder dritte ICE und IC war mit Verzögerungen unterwegs. Hauptgrund das überlastete Schienennetz. Dessen Generalsanierung ist jetzt das wichtigste Thema für das Unternehmen. Aber dazu braucht es Geld. Dieter Nürnberger zur Jahresbilanz der Bahn.
Ein Begriff fiel bei der Bilanzvorstellung der Deutschen Bahn AG des Öfteren. Wir gehen in Vorleistung. Was konkret heißt, dass noch nie seit der Bahnreform so viel investiert und verbaut wurde. Bahnchef Richard Lutz.
Wir gehen die jahrzehntelange Unterfinanzierung der Schiene an. Wir fahren die Eisenbahninfrastruktur nicht länger auf Verschleiß, sondern sanieren und modernisieren sie von Grund auf. Dafür bringt der Bund inklusive eines Eigenbeitrags von uns in einem ersten Schritt rund 30 Milliarden Euro zusätzlich auf. So viel Geld für die Infrastruktur gab es noch nie.
So sollen bis 2030 40 zentrale Bahnstrecken saniert werden. Nicht mehr bei laufendem Betrieb, sondern während einer oft mehrmonatigen Vollsperrung, die sogenannte Generalsanierung. Der Bahnvorstand sieht diese Sanierungsoffensive als maßgeblichen Grund für das schlechte Jahresergebnis 2023 an. Unterm Strich steht ein Verlust von 2,35 Milliarden Euro. 2022 waren es lediglich rund 270 Millionen gewesen. Inflation, hohe Energie-, Bau- und Personalkosten und auch Streiks prägten das Bild. Der Konzern verweist zudem auf deutlich gestiegene Nettoinvestitionen von mehr als 7,5 Milliarden Euro. Vorleistungen, die auch zu einem Höchststand bei den Schulden führen. Der heute vorgelegte Geschäftsbericht des bundeseigenen Konzerns zeigt knapp 34 Milliarden Euro Nettofinanzschulden an. 2022 waren es noch knapp 29 Milliarden. Ebenso negativ die Pünktlichkeitsquoten. Lediglich 64% im Fernverkehr, ein neuer Negativrekord. Positiv, die Zahl der Zugreisenden im Fernverkehr legte auf 1,8 Milliarden zu. Doch stehen den Umsatzsteigerungen im Personenverkehr weiterhin anhaltende Probleme von DB Cargo, der Güterverkehrssparte, entgegen. Auch ein Gewinneinbruch der Logistiktochter Schenker steht in der Bilanz, was mit einem abkühlenden Transportmarkt begründet wird. DB Schenker, der bisherige Gewinnbringer, soll verkauft werden. Es gebe mehr als 20 Interessenten, sagt DB-Finanzvorstand Levin Holle.
Wir werden nur verkaufen, das habe ich ja immer gesagt, wenn es wirtschaftlich klar vorteilhaft ist für die DB. Es braucht behördliche Genehmigungen etc. Da liegt noch mal ein erheblicher Zeitraum dazwischen. Deswegen würde ein Closing, also ein Vollzug der Transaktion, nicht in diesem Jahr stattfinden.
In einer ersten Reaktion spricht der Verbraucherzentrale Bundesverband von einem Unternehmen in Schieflage. Und auch Michael Jung vom Bündnis Bürgerbahn, hier sind viele lokale Initiativen vereint, kritisiert den Bahnvorstand für oft falsche Weichenstellungen. Zu viel Auslandsgeschäft, zu viele teure Großprojekte.
Wir sehen es in den Bahnhöfen, hier fehlen Investitionen. Und das ist ein ganz wesentlicher Kritikpunkt. Wir fordern eine Fokussierung der Bahn, insbesondere des Managements, auf das Geschäft im Inland, das Brot- und Buttergeschäft, was Bahn ist und was die Leute als Bahn verstehen.
Die Aussichten der Bahn AG für 2024, man wolle wieder schwarze Zahlen schreiben und die Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr soll auf 70% ansteigen.
Illegale Inhalte auf Plattformen sollen besser bekämpft werden. Der Bundestag hat ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Lea Kielnecker.
Für Digitalminister Volker Wissing ist klar, was offline verboten ist, soll auch online verboten sein. Mit dem neuen Gesetz werden Online-Plattformen mit Sitz in Deutschland zukünftig dazu verpflichtet, es Nutzern leicht zu machen, sich zu beschweren. Etwa wenn ihr Account gesperrt wird oder wenn sie Hassrede melden wollen. Betroffen sind in Deutschland von dem Gesetz mehr als 5000 kleinere Dienste, wie beispielsweise gutefrage.net und chefkoch.de. Die Plattformen sollen Beschwerden außerdem schnell und transparent prüfen. Die Bundesnetzagentur soll kontrollieren, ob sich die Dienste an die Regeln halten. Tun sie das nicht, drohen Bußgelder. Mit dem Digitale Dienste-Gesetz wird der Digital Services Act der EU in nationales Recht umgesetzt. Der Digital Services Act regelt auf EU-Ebene für Online-Plattformen wie Facebook, TikTok und Google, wie sie mit illegalen Inhalten umgehen müssen.
Und die Wirtschaftspresse-Schau, ein Thema: Die EU will wieder Zölle auf bestimmte Agrarprodukte aus der Ukraine erheben.
Die Volksstimme aus Magdeburg konstatiert: Was für die ukrainische Landwirtschaft schmerzlich ist, können sich die EU-Bauern als Erfolg auf ihre Fahnen schreiben. Nach monatelangen Protesten der Landwirte, nicht nur in Polen, ist Brüssel eingeknickt. Für die Ukraine gehört das zum Lernprozess eines EU-Kandidaten. Bei aller Hilfe in Kriegszeiten ist die Großzügigkeit vorbei, wenn andere Partner dadurch in ökonomische Schwierigkeiten geraten. Diese Beruhigungspille wird die Bauern kaum besänftigen, meint die Taz und führt aus. Zwar stimmt es, dass die Weizenpreise in den vergangenen Monaten gefallen sind, aber nicht nur in der EU, wo jetzt mehr ukrainische Ware unterwegs ist, sondern weltweit. Viele Wutbauern kämpfen in Wirklichkeit dagegen, dass sie zum Beispiel Umweltschutzregeln beachten müssen, wenn sie Agrarsubventionen erhalten. Die Neue Osnabrücker Zeitung kritisiert die nationale Hafenstrategie, die gestern vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Von Hamburg und Cuxhaven über Bremerhaven und Rostock bis nach Mukran auf Rügen haben Deutschlands Häfen Defizite. Doch anstatt ein kraftvolles Paket mit den notwendigen Investitionen, Garantien und Weichenstellungen zu liefern, hat Bundesverkehrsminister Wissing den Küstenländern lediglich ein Kursbuch mit 140 Maßnahmen überreicht. So ist die Hafenstrategie nicht zum erhofften Aufbruchssignal geworden, sondern zum nächsten Sinnbild der Selbstlähmung und Zaghaftigkeit. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert die jüngsten Forderungen mehrerer Gewerkschaften nach einer 35-Stunden-Woche bei gleicher Bezahlung. Früher wollten die Menschen mehr Geld, heute wollen sie mehr Zeit. Wirtschaftsminister Habeck mahnt bereits, Deutschland könne sich das schlicht nicht leisten. Was aber, wenn im Wunsch nach weniger Arbeit nicht nur eine Gefahr für die Wirtschaft, sondern eine Chance für alle liegt? Im bislang größten Pilotversuch zur Vier-Tage-Woche in Großbritannien waren die Beschäftigten ausgeglichener, weniger gestresst und seltener krank. Die Fehltage sanken drastisch, der Umsatz stieg sogar leicht an. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wendet ein, den Unwillen in der Bevölkerung mehr zu arbeiten hegt und pflegt die Regierung, weil sie mit einer hohen Steuer- und Abgabenlast zusätzliche Einkommen durch mehr Arbeit ziemlich unattraktiv macht. Der besteuernde Staat erzieht die Deutschen zu Freizeitweltmeistern, während er als gestresster Verwalter notleidender Sozialkassen sich zur Bevölkerungspolitik berufen fühlt.
Sie hören die heutige Wirtschaftspresseschau. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen ab 17.05 Uhr in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Und Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.